Radio Dreieckland, Punkt 12. Ich habe angekündigt, wir werden heute ein Thema haben, das überwältigend ist. Das kommt aber zustande durch die Situation. Ich begrüße jetzt im Studio Rechtsanwalt Jansen. Rechtsanwalt Jansen vertritt den Geschädigten, der am 1. Oktober von einem bekannten Nazi aus der Ortenau mit einem PKW angefahren wurde, mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen ist und jetzt mittlerweile wohl aus dem Uniklinik raus ist. Kann man das so sagen? Uniklinik, zumindest die Verletzungen, die er davongetragen hat am 1. Oktober, sind jetzt überwunden oder ist da was hinterblieben, Rechtsanwalt Jan?
Ich will mich im Moment nicht an Spekulationen über gesundheitliche Situationen von Mandanten zu sehr beteiligen. Nur ein derartiges Geschehen ist überhaupt nicht denkbar, ohne dass auch seelische Folgen bleiben. Ist gar keine Frage, inwieweit die körperlichen Folgen im Moment abgeklungen sind, kann ich nicht sozusagen taggenau beantworten.
Gut, wir wollen uns darüber unterhalten, weil wir in der letzten Woche ist klar geworden, die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. Und eigentlich relativ unklar ist, was jetzt eigentlich aus den ganzen Folgen wird. Ich habe mich heute bemüht, nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen, weil die drei Varianten in Frage stehen. Auf der einen Seite die Variante der Tatversion des Nazis Florian Stich aus der Ortenau, der gesagt hat, er sei von Antifaschisten bedroht worden und deshalb in Panik geflüchtet und dabei sei unglücklicherweise dieser Mensch dann verletzt worden. Eine Version, die Polizeidirektion Emmendingen zur Grundlage ihrer Presseerklärung vom 2. und 4. Oktober gemacht hat. Und auf der anderen Seite die offensichtlichen Umstände, die jetzt wohl sich doch mehr und mehr konkretisiert haben, dass Herr Stich auf diesem Parkplatz in Riegel mit einem Auto, das geparkt gewesen ist in Richtung Straße, dann einem Bogen im 45- oder 90-Grad-Winkel, ich weiß es gar nicht, gemacht hat, auf die Gruppe zu, die auf ihn zugekommen ist, der Herr Stech, und dann diese Person erfasst hat. Rechtsanwalt Jansen als Vertreter und Mandant des Geschädigten, stellt sich das aus der Sicht des Rechtsanwalts dar, der sich das angeguckt hat?
Naja, zunächst mal muss man sich überlegen, von welchem Punkt die Kriminalpolizei in Emmendingen ermittelt hat. Und das ist, da kann man den Übersatz drüber stellen, auf dem rechten Auge blind. Das läuft nach dem Schema linke böse Buben gegen rechte böse Buben. Das ist alles ein Pack. Und also ein Pack vielleicht so in dieser Sprache nicht, aber mit einer bestimmten Gleichsetzung, mit einer Unsensibilität den Dingen, die da dahinter stehen können. Wenn nicht, dass die Vorgänge in Zwickau jetzt dazwischen gekommen wären, würden die wahrscheinlich noch heute auf dieser Schiene fahren, würden es weiter ganz gerne tun. Und mittlerweile stelle ich fest, dass eine gewisse Sensibilisierung stattfindet, weil die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs uns ja aufgibt, uns als Juristen aufgibt, zunächst mal zu sagen, was ist passiert und dann zu sagen, also was ist objektiv passiert und dann, was ging in dem Täter vor. Und da muss man in derartigen Fällen natürlich überlegen, ob jemand, der einen Nazi- oder Neonazi-Hintergrund hat, und den hat der Herr Stech, NPD-Kreis sowieso Kandidat, Südsturm, Baden, also sozusagen das versammelte Spektrum des Neofaschismus. Bei dem muss man hinschauen, was hat er für einen Hintergrund, um dann zu überlegen, was war seine Tatmotivation. Und das ist bislang wohl noch nicht richtig geklärt und wird jetzt, davon gehe ich aus, gerade geklärt, sodass ich auch nicht davon ausgehen kann, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind, sondern ich denke, die Dinge sind noch am Laufen.
Jetzt war ja aber trotzdem das Zwischenergebnis irgendwie so, dass wir uns zunächst mal über den objektiven Tatbestand unterhalten müssen. Das heißt, wenn man so die ersten Presseerklärungen der Polizeidirektion sich angeguckt hat, Bewertung ist schon abgegeben, aber trotzdem. Dann hieß das, ja, der ist in Panik gewesen. Das heißt, die Version Stech war die Ausgangspunkt. Nach dem Ergebnis stellt sich aber doch jetzt ein bisschen was anderes dar. Nämlich, dass er umgebogen ist und in die Gruppe hineingefahren ist, die offensichtlich sich auf ihn zubewegt hat.
Also es steht ganz zweifellos fest, das werden die Ermittlungen auch ergeben, dass der Beschuldigte und hoffentlich künftige Angeklagte klare Handlungsalternativen gehabt hat. Er hätte ganz egal, was von dieser Gruppe von Antifas ausging oder nicht ausging, der hätte ganz einfach nach rechts abbiegen können. Das hat er nicht getan, ist voll in die Gruppe reingefahren. Wir haben mittlerweile auch im Rahmen von Vernehmungen geklärt, dass es dass weitere Personen ihm aus dem Weg springen mussten, so dass ich davon ausgehe, dass die Staatsanwaltschaft demnächst Anklage wegen versuchten Totschlags, und zwar in mindestens drei Fällen, zu erheben hat. Eine andere juristisch korrekte Entscheidung sehe ich nicht, und dann muss man halt in der Hauptverhandlung klären, was passiert ist und was nicht.
Dann kommt man auf die subjektive Tatseite, und von der subjektiven Tatseite ist ja auch publiziert schon nicht nur die organisationsrechtliche Zugehörigkeit zur NPD und der Kameradschaftsszene, sondern ist auch dokumentiert in bestimmten Chatrooms, über die wir es ja in der Nachrichtensendung schon hatten, dass es unter Pseudonymen zwar, aber durchaus schon bestimmte Gewaltfantasien gegeben hat von Herrn Stech, Florian Stech, dass er doch hoffe, dass mal ihm einer ins Messer reinlaufe. Genau. Wortwörtliches Zitat da drinne oder schriftliches Zitat. Und auch hinterher wurde, glaube ich, auch über diese Vorfälle in einer spezifischen Art und Weise geurteilt, die doch bemerkenswert sind in Bezug auf die zumindest sich abzeichnende oder klar Motivationslage.
Da wird man auch zunächst mal zu fragen haben, wo kamen diese Informationen eigentlich her? Denn wir haben einen ganz bemerkenswerten Vorgang. Wir haben den Vorgang, dass diese Tat sozusagen beinahe unter den Augen, jedenfalls in der, genaueres weiß man noch nicht, jedenfalls in der Nachbarschaft von Staatsschutzbeamten stattfindet. Man fragt sich natürlich, und das hat sich mir bislang aus den Akten überhaupt nicht erschlossen, ich habe jetzt darum gebeten, die Ermittlungen auch darauf zu erstrecken, man fragt sich natürlich, was das soll. Da sind Staatsschutzbeamte vor Ort. Woher hatten die Kenntnis von dem Vorgang? Stichwort Chatroom. Woher wussten die das überhaupt? Wie kamen die dahin? Was war deren Auftrag? Das heißt, das ist eines der Verfahren, wo man sich überlegen muss, was macht die Polizei da eigentlich? Und das sind natürlich gewisse Parallelen zu den Dingen, die wir im Moment ansonsten auch aus dem rechtsradikalen und neofaschistischen Bereich kennen. Dass das nicht gerne offengelegt wird, dem wird man hinterhergehen müssen. Und dann wird man mehr Klarheit haben.
Dazu muss man jetzt sagen, Staatsschutzbeamte sind in der Polizei und sie sind eigentlich dafür zuständig, bestimmte Deliktsgruppen aufzuklären.
Richtig.
Also das ist der Unterschied jetzt nochmal zu dem Thüringer Verfassungsschutz, der ja offenkundig beim Abtauchen und bei der Zurverfügungstellung von Geldmitteln im Abtauchen der Zwickauer Zelle...
Natürlich, aber für beide gilt, woher hatten die ihre Informationen? Beim Verfassungsschutz kann man sich's vorstellen, beim Staatsschutz wüsste man es natürlich gerne. Das ist der Einstiegspunkt, woher hatten die ihre Informationen und welche Informationen hatten sie eigentlich?
Lässt sich da von der Frage nochmal wieder zurückgehen. Die Presseerklärung damals der Polizeidirektion hat gesagt, um 9.15 Uhr sei sie informiert worden. Gibt es über diese Frage der Zeit ob Hinweise darauf, wer sie denn informiert hat?
Nein, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das ist, mir ist jetzt die genaue Uhrzeit nicht bekannt, aber das Zitat, sie wären um 9.15 Uhr informiert worden, ist zweifellos richtig. Die wurden nämlich dann von Passanten informiert, die mir übrigens gesagt haben, hier gab es einen Mord auf breitesten Badisch. Ich kann kein breites Badisch, aber hier gab es einen Mordversuch. Sie müsse kommen. Also ich kann, Entschuldigung, da fehlt mir jetzt das
Niederbadisch. Mir auch. Mir auch. Das ist das, ich glaube, das ist eher schon Elstäler dann wahrscheinlich.
Ja. Und gleichzeitig war aber der Staatsschutz vor Ort. Die waren sozusagen, fuhren erst am Tatort vorbei, waren 200 Meter entfernt und man wüsste, wie gesagt, gerne, was die da gemacht haben. Also das heißt, die Presseerklärung Die Presseerklärung, die die Polizeidirektion da abgegeben hat, ist sachlich überhaupt nicht falsch, aber sie ist wie oftmals in derartigen Fällen nur die halbe Wahrheit.
Oder die einfache Wahrheit
Oder die
und
einfache Wahrheit, ne?
die andere Sachen nicht, die auch wahr sind, offenbart. Sagen wir es mal so, es ist nicht die volle Wahrheit, sondern die einfache Wahrheit, um Adenauer zu zitieren. Jetzt haben wir schon gesagt, auf dieser Presseerklärung war es relativ klar, dass hier eine Tatversion geschildert worden ist, die aus der Perspektive von Herrn Stech kommt. Von Herrn Florian Stech so wiedergegeben wird, sogar durch eine Nachlaufende am 4. Oktober sogar nochmal ausdrücklich vertieft worden. Du selbst hast jetzt gesagt, auf dem rechten Auge blind und nur durch die Umstände, dass jetzt die Zwickauer Zelle aufgeflogen ist. Aber spricht nicht, sage ich jetzt mal, Advocatus für die Gegenseite, die Tatsache, dass das Tatmittel, sprich das Auto beschlagnahmt worden ist, dass ihm sogar der Führerschein zunächst mal abgenommen worden ist für ein umsichtiges Verhalten der Staatsanwaltschaft Freiburg als Herrin des Verfahrens?
Ja und nein, ich habe im Moment die Staatsanwaltschaft nicht zu kommentieren, denn die Staatsanwaltschaft ist ja nur diejenige sozusagen Clearingstelle, die Informationen entgegennimmt, dann ein Stück weit Herrin des Verfahrens ist, Anweisungen geben kann, aber der Ausgangspunkt dieses Verfahrens liegt in den Ermittlungen und wenn die Ermittlungen halt so sind, wie sie sind, hat die Staatsanwaltschaft das gemacht, was sie machen muss, wobei ich sagen muss, ich mache das jetzt schon relativ lange in meinem Job, ich habe noch kein einziges versuchtes Tötungsdelikt erlebt, in dem kein Haftbefehlsantrag ergangen ist. Und das hat mich extrem gewundert, denn normalerweise nach jeder Messerstecherei, egal was ist, nach jeder massiven Schlägerei, wo der A dem B mit dem Knüppel auf den Kopf haut, gehen die Leute erstmal in Untersuchungshaft. Das ist sozusagen unser tägliches Brot wegen versuchten Totschlag. Warum die Staatsanwaltschaft in diesem Falle so nicht rangegangen ist, das müssen die halt mit sich selber ausmachen. Aber das ist halt so, dass man da als Nebenklägervertreter natürlich auch kein Antragsrecht hat, sondern das muss dann die Staatsanwaltschaft später mal klären, warum man so und nicht anders verfahren ist.
Das fand ich jetzt interessant. Ich war mir gar nicht so bewusst, dass also praktisch bei schweren Schlägereien und wo es dann zu schweren Verletzungen kommt, es
Bei
sofort.
versuchten Tötungsdelikten, also vielleicht um das
Ja.
klarzustellen, was passiert da? Alles klassische BGH-Rechtsprechung. Wenn A den B haut, dann hat er ihn gehauen. Wenn A den B mit dem Auto umfährt, und das ist ja nun ganz zweifellos passiert, sagt der Bundesgerichtshof völlig zu Recht, Schluss vom Werkzeug auf die Motivation, wer mit dem Auto jemanden umfährt, der nimmt billigend in Kauf, dass sein Opfer stirbt. Und das ist dann halt ein automatisch sozusagen qua Definitionem ein besuchtes Tötungsdelikt und das ist ein klassischer Fall, in dem man immer, 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 immer als Staatsanwalt einen Haftbefehlsantrag stellt, das ist vorliegend nicht passiert. Das ist der erste Fehler in dem Verfahren. Der zweite Fehler in dem Verfahren, da muss man sagen, war natürlich die Verteidigung von Herrn Stech auch gut beraten. Die sind sofort, immerhin ist der Führerschein beschlagnahmt worden, die Verteidigung ist sofort in Beschwerde gegangen. Hätte ich als Verteidiger auch genauso gemacht. Und das Landgericht hatte dann auf zunächst mal unzureichender Tatsachengrundlage eine Entscheidung treffen müssen. Das Landgericht hat nur gesagt, wir können das im Moment nicht klären. Da ist zumindest mal die Notwehr nicht ausgeschlossen. Das war, deshalb kriegt der Mann zunächst mal einen Führerschein zurück. Das war aber in einem Verfahrensstadium, in dem die Geschädigten noch überhaupt nicht oder die sozusagen die potenziellen Tötungsopfer überhaupt nicht vernommen waren, in denen die Ermittlungen in einem sehr frühen Punkt waren, sodass man da dem Landgericht im Moment auch gar nichts vorwerfen kann.
Mittlerweile hat Herr Stech sich eine andere Verteidigung gewählt,
Nein, er
nicht?
hat nicht die andere Verteidigung gewählt, sondern er hatte sich zunächst zweier neonationalsozialistischer Anwälte bedient. Angeblich soll jetzt nur noch aus die Maus nur noch eine Anwältin übrig bleiben. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Es sind jedenfalls beides Anwälte, die in besonderer Weise aufgefallen sind.
In narzisstischer Betätigung. Frau Schmieders ist bekannt Schneiders heißt sie, glaube ich.
Schneiders,
Schneiders ist
ja.
bekannt. Sie ist die ehemalige Stellvertreterin von dem Unterstützer bzw. mitgliedschaftlich wahrscheinlich tätigen Rolf Wohlleben gewesen in Jena. Als NPD-Kreisvorsitzende befindet sich seit geraumer Zeit mittlerweile in Baden-Württemberg in der auch schon aufgefallenen Kanzlei 3H. Da hat es jetzt jüngere Entwicklungen gegeben. Der eine H will jetzt da raus. Aber die Kanzlei ist bekannt. Da ist unter anderem auch noch ein sogenannter Familienanwalt drinne, der ehemalige Sänger oder ja, die Gruppe ist ja aufgelöst, Neue Werte, Nazi-Rock-Gruppe, der Herr, wie heißt er noch, Heinen oder Hein? Hammer,
ja.
Genau, ja, genau. Hein ist noch. Arthur, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Ja, also der Herr Hammer. Das heißt also, auch hier ist wiederum das, was eigentlich das Bild jetzt mittlerweile relativ konsistenter wird. Also der Herr Stech ist nicht nur NPD stellvertretend oder Kreisvorsitzender gewesen, er ist in der Kameradschaftsszene aktiv, die schafft da auch die Verbindungen dazu. Und wir finden jetzt wiederum die gleiche Struktur in der sogenannten Verteidigungsstruktur.
Muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren, ein bisschen aufpassen. Ne? Auf der einen Seite hat jeder den Anspruch auf den Verteidiger seiner Wahl. Und da geht es ja ein bisschen auch um rechtsstaatliche Standards und es geht auch um sowas wie Vertrauen. Das Ungewöhnliche an dieser Konstellation ist schon, dass man den Eindruck hat, das ist sozusagen das gleiche Milieu. Und da ist dann auch die Frage, ob die sozusagen professionelle, also das gleiche Neonazi-Milieu, aus der sowohl die Anwältin stammt, als auch der als auch ihr Kollege, der ja nun mit dem, wie heißt das, nationalsozialistischen Untergrund sozusagen, zumindest dessen Songvorlagen, denen gedient haben. Das ist ein braunes Milieu und das gibt einem natürlich zu denken, auch wenn man sich fragt, hat so ein Verteidiger oder so eine Verteidigerin dann die gebotene fachliche Distanz oder wird das zu einer einzigen Kumpanei. Aber das darf der Herr Stech gerne selber entscheiden. Ich bin sehr dafür, dass jeder sich den Anwalt oder die Anwältin seiner Wahl nimmt. Und da muss man eben schauen, was passiert und muss die Konsequenzen tragen.